Die Praxis. Systeme aufstellen. Der Ursprung. Mit dem Begriff Systemaufstellungen werden alle Arten von Aufstellungen beschrieben, die ihren Ursprung im Familienstellen nach Bert Hellinger haben. Das Familienstellen, vor vielen Jahren von Bert Hellinger entwickelt, ist eine Form systemischer, lösungsorientierter Arbeit. Sie basiert auf einer Mehrgenerationenperspektive und auf elementaren Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten in Systemen. Beim Aufstellungsverfahren wird unterschieden zwischen Familienaufstellung, Organisationsaufstellung, Krankheits- und Symptomaufstellung. Das Aufstellungsverfahren hat Vorläufer bzw. gründet auf unterschiedlichen therapeutischen und philosophischen Richtungen. Die Systemtheorie, der Konstruktivismus, die Hypnotherapie, die Gestalttherapie, das Psychodrama, das NLP und viele andere. Wobei alle neueren Aufstellungsverfahren zurückzuführen sind auf die Ordnungen und Dynamiken, die Bert Hellinger als Gründer des Familienstellens erkannt und weiterentwickelt hat. Hellingers Erkenntnisse zu generationsübergreifenden Dynamiken zeigen den einzelnen Menschen in seinen systemischen Verstrickungen. Durch die Entwicklung des Familienstellens ist es gelungen, einen neuartigen Zugang zu Verwirrungen und Verirrungen, Störungen und Krankheiten in Familien zu gewinnen und neue Erkenntnisse zu erhalten zu den systemischen Bindungen von Menschen in ihrem Ursprungssystem. Unsichtbare Bindungen als Grundlage von Individualität, Lebenshaltungen, Gefühle, Gesundheit und Krankheit. In Familiensystemen wirken auf einer tiefen Ebene Kräfte, die Menschen in das systemische Ganze ihrer Sippe einbinden. Wir alle leben in unserem jeweiligen System, in einer Sippengemeinschaft und daraus folgend ebenso in einer Schicksalsgemeinschaft. Die Familienseele und die systemische Bindung. Alle Mitglieder einer Familie, eines Unternehmens, einer Organisation und so weiter sind in einer gemeinsamen, größeren Seele, einer Familien- oder Organisationsseele miteinander verbunden. Und zwar sowohl die Lebenden wie auch die Verstorbenen. Diese Familienseele wirkt als höhere Instanz, die über die gesamte Sippe wacht. Wir können uns sie durchaus als etwas wie einen eigenständigen Organismus vorstellen, einer Instanz mit einer ganz eigenen Wirkungsweise, mit ganz eigenen Gesetzen und Ordnungen. Werden diese Ordnungen von Familienmitgliedern verletzt, wirkt diese Instanz, um diese Verletzung wieder auszugleichen. Die Familienseele duldet keinen Ausschluss, dazu bedient sie sich beliebiger, meist der jüngeren Familienmitglieder, also der Nachfahren. Sie vergisst niemanden und hat das Ganze im Blick, weshalb sie dem Einzelnen, der von ihr in die Pflicht genommen wird, als unfair oder gar grausam erscheinen kann. Hier gibt es keine Gerechtigkeit, nur systemische Bindung. Die Bindungskräfte zeigen sich in einer Aufstellung als Liebe, unabhängig davon, ob es sich um etwas Zerstörerisches oder Wachsendes handelt. Besonders deutlich wird das, wenn es sich um Themen wie beispielsweise Tod, Gewalt und Krankheiten handelt. Wie kann sich ein solches Wirken darstellen? Ein totgeborenes Kind wird nicht mehr erwähnt und vielleicht wissen die späteren Geschwister gar nichts mehr von ihm. Die Familienseele gleicht diesen Verlust aus, indem dieses Kind nun von einem anderen vertreten werden muss. Diese Vertretung kann so aussehen, dass ein Geschwister krank wird oder depressiv. Oder es vertritt den totgeborenen Bruder bzw. die totgeborene Schwester, indem es später selbst ein Kind verliert. Ein Onkel ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Über diesen Onkel wird nicht mehr gesprochen. Und über seine Geschichte ist bei seinen Neffen und Nichten nichts bekannt. Vielleicht, weil der Familie sein Engagement im Dritten Reich peinlich ist. Ein Neffe zum Beispiel kann nun ohne einen offensichtlichen Grund ein aggressives Verhalten entwickeln. Er rächt sozusagen das Verschweigen des Onkels in einer Weise, die dem Onkel zu eigen war. Ein Mann verliert in den Kriegswirren seine erste Liebe. Er heiratet später eine andere Frau und hat mit ihr auch eine Tochter. Häufig ist von solchen ersten Lieben in der späteren Familie nichts mehr bekannt. Die Familienseele erzwingt bei einem solchen Verschweigen zum Beispiel, dass die erste Frau in der Regel von einer Tochter vertreten wird. Diese Tochter kann nun zum Vater eine erotisch gefärbte und zur Mutter eine Konkurrenzbeziehung entwickeln. Wer gehört zum Familiensystem? Wer gehört also zu meinem System? Es gehören dazu die Geschwister, einschließlich der Halbgeschwister, der Totgeborenen und Verstorbenen, sogar der Abgetriebenen, die Eltern und deren Geschwister, die Großeltern, selten auch deren Geschwister und manchmal auch die Urgroßeltern. Mit diesen Verwandten ist jeder im Familiensystem verbunden und oft auch mit den Ahnen davor. Denn in manchen Familiensystemen wiederholen sich bestimmte Schicksale, oft über Jahrhunderte, immer wieder. Neben den Verwandten gehören ebenfalls solche Menschen zum System, die in enger, schicksalhafter Verknüpfung zu einem der Familienmitglieder standen, zum Beispiel ein erster Partner der Eltern oder Großeltern, Opfer, denen von einem der Familienmitglieder Schlimmes angetan wurde, und Täter, die einem Familienmitglied Unheil zugefügt haben. Die Methode. Jeder Mensch hat ein eigenes inneres Bild seiner Familie, welches die Beziehung zur Familie, zu anderen Menschen und zur Wirklichkeit definiert. Dieses innere Bild wird in einer Familienaufstellung sichtbar. Wie findet eine Aufstellung statt? In einer Gruppe von 12 bis 20 Teilnehmern bringt jeder Teilnehmer sein Anliegen einzeln in einem kurzen Gespräch mit dem Seminarleiter bzw. der Therapeutin vor. Die Therapeutin erfragt zunächst die notwendigen Fakten. Nicht wichtig sind hier Aussagen wie »Mein Vater hatte nie Zeit für mich« oder »Meine Mutter hat immer meinen Bruder vorgezogen« und so weiter. Wichtig sind eindeutige Ereignisse, die Einfluss auf die Familie haben, wie »Wer gehört zum System?« »Gab es in der Familie einen frühen oder besonderen Tod?« »Gab es besondere Schicksale?« »Wie zum Beispiel Behinderungen oder Vertreibung?« Hat jemand einem anderen Unheil zugefügt, beziehungsweise ist Unheil zugefügt worden? War jemand von den Eltern oder Großeltern vorher in einer festen, bedeutsamen Beziehung? Die Antworten auf diese Fragen entscheiden über die Art der Aufstellung. Der Klient wählt dann alleine für sich oder nach Vorgabe des Therapeuten aus der Gruppe Stellvertreter und Stellvertreterinnen für die Mitglieder seiner Familie und für sich selbst aus und stellt sie räumlich in Beziehung zueinander. Diese Stellvertreter werden vom Klienten so zueinander aufgestellt, wie das innere Familienbild der aufstellenden Personen ist. Auch für sich selbst sucht der Klient eine Vertretung. Unter Zuhilfenahme der Aussagen der Stellvertreter und des eigenen Bildes von den Ordnungen der Liebe arbeitet der Systemtherapeut bzw. die Systemtherapeutin an einer kraftvollen Lösung für alle Beteiligten des Systems. Das anfängliche Problembild wird durch Umstellen, Interaktion und Lösungsansätze in ein Lösungsbild verwandelt, das sich auf alle Beteiligten heilsam auswirkt. Das systemische Feld und die stellvertretende Wahrnehmung. Wie kommen wildfremde Menschen dazu, in den Aufstellungen so zu fühlen wie die richtigen Familienmitglieder, die sich nicht kennen und von denen sie im Grunde überhaupt nichts wissen? Stellen Menschen in einer Aufstellungsgruppe gesammelt ihre Familie durch Stellvertreter auf, scheint es so, als ob diese Stellvertreter mit einem größeren Wissen in Kontakt kommen. Ihre Wahrnehmung verändert sich in diesem systemischen Feld und man könnte sagen, dass sie als Stellvertreter Grundgefühle und Grundhaltungen der Personen verkörpern, die sie darstellen. Diese Wahrnehmung wird auch als stellvertretende Wahrnehmung bezeichnet. In diesem systemischen Feld kann auch deutlich werden, was Kinder für ihre Eltern tragen, welche Dynamik durch Ausgeschlossene und Vergessene entstanden ist, wenn Familienmitglieder schuldig geworden sind und gegen elementare menschliche Werte und Ordnungen verstoßen haben. Die Stellvertreter übernehmen Gefühle, Körperreaktionen und Empfindungen, die zum Platz bzw. zur Rolle derjenigen Person gehören, die sie vertreten. Diese Empfindungen können unterschiedlich intensiv sein. Menschen erleben als Stellvertreter zum Beispiel Gefühle von Trauer und sogar Schmerz, Abgeschnittenheit oder Zugehörigkeit, Kälte oder Hitze, Übelkeit, Freude und Liebe und vieles anderes. Dieses Wissen und die Stellungskonstellationen in den Aufstellungen geben Rückschlüsse auf die Dynamiken des dargestellten Systems. Systemaufstellungen gehören in die Hand eines dafür ausgebildeten Therapeuten mit entsprechender Erfahrung. Trotzdem ist es wichtig, die Gesetze, die in Systemen herrschen, zu kennen. Manchmal hilft eine Frage wie, wo haben Sie diese Situation denn schon einmal erlebt, um eine Neuinszenierung oder eine Doppelbelichtung aufzudecken? Im Folgenden möchte ich Ihnen eine Methode vorstellen, mit dem Klienten einen Gedankenexport in Form einer systemischen Aufstellung durchzuführen. Hier wird eine Situation dargestellt, bei der alle Beteiligten auch berücksichtigt werden. Die Rolle der Stellvertreter fällt bei dieser Technik natürlich aus. Ziel ist es, Sachverhalte klarer zu machen und Veränderungsmöglichkeiten darzustellen. Das Aufstellen mit Bauklötzen. Ähnlich wie mit einer gezeichneten Landkarte unserer Gedanken, wir hatten dies in einem vorherigen Kapitel, verhält es sich mit Bauklötzen oder sonstigen Gegenständen, die Sie gerade zur Verfügung haben, also Zigarettenschachteln, Büroklammern, Schreibtischutensilien und so weiter. Verwenden Sie zum Beispiel Bauklötze in verschiedenen Farben und Formen oder auch andere Gegenstände. Die Gegenstände müssen eine Blickrichtung haben, sodass klar ist, wo Sie hinschauen. Das können Sie mit einem Filzstift beispielsweise machen. Der Klient wählt die Gegenstände aus und benennt sie, auch mit Synonymen, um dann seine Situation, Familie, Beruf, Partnerschaft, Finanzen etc. aufzustellen. Eine Figur ist dabei immer er selbst. Ihre Aufgabe ist es, zunächst einmal einfach ruhig dabei zu sitzen. Dies sei deshalb betont, weil es vielen Menschen schwerfällt, ihre Ideen, Meinungen und plötzlich eintretenden Erkenntnisse zu verbergen. Es geht hier nur um den Klienten. Beobachten Sie stattdessen den Klienten. Wie verhält er sich bei den einzelnen Schritten? Wie verändert sich sein Gesichtsausdruck? Wie verändert sich seine Atmung? Wie verändert sich sein Tonfall? Vermeiden Sie, in die Aufstellung einzugreifen und Klötze zu verschieben oder den Klienten bei längeren Pausen zu unterbrechen, in der Gedankenwelt Ihres Klienten neugierig herumzuspazieren oder Ihre eigenen Erkenntnisse, Ihr Heureka-Erlebnis zu äußern. Momente, in denen der Klient innehält und verträumt auf seine Skulptur schaut, sind sehr kostbar. Sie kennzeichnen oft Erkenntnisse. Lassen Sie den Klienten träumen. Wenn Sie gar nicht anders können, gehen Sie kurz an die frische Luft und lassen Sie den Klienten alleine. Unterbrechen Sie ihn nicht. In einem dritten Schritt geht es nun um Lösungen. Sie haben den Ist-Zustand gesehen und den Soll-Zustand. Fragen Sie den Klienten, wie gut ihm die neue Skulptur gefällt. Lassen Sie die Skulptur so lange verändern, bis sie optimal ist. Es ist immer wieder sehr verblüffend, zu welchen Ergebnissen man bei einer solchen Arbeit kommt. Alleine das Bewusstmachen von scheinbar verborgenen Gedanken reicht oft aus, eine praktikable Lösung zu finden. Im zweiten Schritt geht es dann darum, die so gefertigte Skulptur zu verändern, und zwar so, wie sich der Klient die Situation wünscht. Lassen Sie ihm auch hier wieder freie Bahn.